They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und Mann, oh Mann, oh Mann, 122 zu 84, das Imperium schlägt zurück. Die Dallas Mavericks haben die Serie am Leben erhalten. Es steht nur noch 1-3, sie gewinnen ihr zweites Heimspiel in diesen Finals. Mehr als eindrucksvoll und klatschen die Boston Celtics mal sowas von an die Wand. Es gab ein komplettes Viertel Garbage Time. Würde mich sehr interessieren, ob das in der NBA-Historie schon einmal der Fall war. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Ich möchte mit euch sehr gerne besprechen, was wir da heute Nacht gesehen haben. Und das tue ich natürlich mal wieder nicht alleine. Denn mir virtuell gegenüber sitzt ein Mann, der seine Brötchen mit YouTube verdient. Und der ein YouTube-Video gepostet hat mit dem Titel "Ich habe es jetzt auch eingesehen. Die Celtics sind das beste Team der NBA." Und dann waren die Celtics so dieses Usher-Meme, dieses "Watch this, watch this." Und hier sind wir jetzt. Und die Celtics haben eine der wahrscheinlich krassesten Niederlagen der NBA-Finals-Geschichte eingesteckt. Herr Julius Schubert, die Celtics hatten nicht so wirklich Bock, deinem Take hier zuzustimmen.
Einen wunderschönen guten Morgen erstmal.
Ach so, einen wunderschönen guten Morgen. Entschuldigung, jetzt sind wir voll aus unserem Flow raus. Einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen an dich zurück. Das ist dunkle Magie gewesen. Es ist hier umgekehrte Psychologie gewesen von mir. Ich habe die Celtics herausgefordert, mich Lügen zu strafen. Und genau das ist passiert. Nein, ich denke, auch nach Spiel 4 können wir nach wie vor relativ komfortabel davon ausgehen, dass die Boston Celtics nach wie vor das beste Team der NBA sind. Egal, was im weiteren Verlauf dieser Finals passiert, die Celtics sind in meinen Augen trotzdem das beste Team der NBA. Auch das beste Team der NBA kann mal so ein Spiel haben, kann eventuell einbrechen und eventuell eine Serie auch noch verspielen, die sie gewinnen müssen. Dann sind sie immer noch das beste Team der NBA, haben halt aber den Job nicht erledigt, den sie eigentlich erledigen sollten. Aber ja, das war ein sehr positives Boston-Video, zu dem ich mich dann mal hab hinreißen lassen. Und jetzt, eine Nacht später, ist es jetzt nicht falsch, was da gesagt wurde, aber Dallas hat gezeigt, dass man auch das beste Team der NBA mal schlagen kann, wenn man viele, viele Dinge richtig macht, über die wir uns jetzt in den kommenden Minuten unterhalten werden.
So ist es. Wo möchtest du denn anfangen? Also Hand aufs Herz, ich habe mir dieses vierte Viertel, ich habe mir live geschaut heute Nacht, ich habe mir das vierte Viertel dann nicht mehr angeschaut, ich habe es mir jetzt auch nicht nochmal nachgeschaut. Ich habe dadurch leider die Tim Hardaway Jr. Show verpasst. Etwas, das sicherlich auch ein Faktor dafür war, dass die Mavericks Rotation, ich hatte das ja kritisiert nach Spiel 3, dass 11 Spieler eingesetzt wurden, unter anderem eben Tim Hardaway Jr. Und das viel zu lange. Das haben wir heute so nicht gesehen. Jetzt kommt er im vierten Viertel in der Garbage Time rein und knallt 5 Dreier rein. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass Jason Kidd dazu verleitet wird, ihn jetzt dann wieder in der normalen Rotation einzusetzen. Kurzes statistisches Nugget am Rande. Laut StatMamba auf Twitter ist Tim Hardaway Jr. der erst dritte Spieler in den NBA Finals Geschichtsbüchern, der in einem einzigen Viertel 5 Dreier trifft. Willst du hier so Trivia ganz kurz aus dem Bauch raus, die zwei Namen raushauen, wer die anderen beiden sein könnten, die das bislang gemacht haben?
Steph und oder Clay.
Steph ist richtig, ja. Clay nicht.
Und weiß nicht, Kyle Korver oder so?
Nein, nicht schlecht. Ray Allen.
Okay.
Ja, das ist die eine Sache. Und etwas anderes, das mir auch auf Twitter untergekommen ist, das auch noch am Rande. Und vielleicht können wir tatsächlich da dann anfangen, weil du hast nicht nur die Celtics gelobt, die dich jetzt vorübergehend mal Lügen gestraft haben. Du hast auch noch einen Luka Doncic-Rant abgesetzt in der vergangenen Folge. Und auch bei dem muss man sagen, Luka Doncic hat offenbar zugehört, liebe Grüße an der Stelle, und hat in vielerlei Hinsicht zumindest reagiert. Das habe ich vorhin gesehen, Luka Doncic hat in diesem Playoff-Run jetzt 607 Punkte gemacht in dieser Postseason. Das sind die 23 meisten in einem Postseason-Run. Die Namen, die da so vor ihm stehen unter diesen bisherigen 22, sind genau die, die man so erwartet. Hier die Jordans und die LeBrons und Iverson und Shaq und alle. Giannis ist mit dabei, Jason Tatum ist mit dabei von 2022 und Luka hat ja jetzt noch mindestens ein Game. Also wenig überraschend, Luka Doncic spielt ganz guten Basketball. Wollen wir da vielleicht anfangen? Wie hat er dir heute gefallen in diesen ganzen Sachen, die du letztes Mal völlig zu Recht kritisiert hattest? Einsatz, Defense, einfach mal die Klappe halten und nicht Richtung Schiedsrichter wettern. Ich hatte das Gefühl, hat er sich ein bisschen was zu Herzen genommen, was er vielleicht so gehört hat in den letzten zwei Tagen.
Ja, das hatte so ein bisschen, ohne jetzt komplett übertreiben zu wollen, aber so von seinem Auftreten her so ein bisschen LeBron in Boston 2012 Vibes. Der Mann war auf einer Mission. Er hat gesagt, wir werden dieses Spiel halt nicht verlieren. Er ist der drittjüngste Spieler in NBA History mit über 25 Punkten in der ersten Hälfte eines Playoff-Games. War von Anfang an am Start, hat nicht diskutiert, hat nicht gemeckert, hat einfach seinen Job gemacht, hat diesen Blick in den Augen gehabt, bei dem einfach so ein bisschen klar war, Doncic wird das heute richten, hat grandios gut verteidigt, hat seine Würfe getroffen, ist zum Korb gekommen, hat die Defensive seziert, hat sich angestrengt, Einsatz fokussiert mit einer gewissen Dringlichkeit und teilweise auch Verzweiflung gespielt. Man hat hier heute Nacht einen Spieler gesehen, der nicht wollte, dass seine Saison zu Ende geht. Und gar nicht mal zwangsweise heute zu Ende geht, sondern auf diese Art und Weise zu Ende geht. Und das prägt mich vielleicht, womit ich gerne angefangen hätte, ein bisschen aufs Große und Ganze erstmal, auf Dallas im Allgemeinen. Machen wir uns nichts vor, die Dallas Mavericks werden diese Serie höchstwahrscheinlich trotzdem verlieren. Aber was ich gerne sehen wollte von ihnen, war eine Antwort. Man musste sich nach diesen drei Spielen wirklich so ein bisschen fragen in Richtung Dallas. So, wirklich? Das lasst ihr euch jetzt so gefallen hier? Und es kommt halt einfach keine Antwort. Das war so mein Gedanke, den ich nach Spiel 3 hatte. Es gab weder irgendwelche großen Adjustments, noch hat man sehr guten Basketball gespielt, noch hat man das auch mit dieser gerade angesprochenen Dringlichkeit, Zielstrebigkeit und Verzweiflung alles gemacht. Und wie gesagt, das, was ich mit Dallas für ein Problem hatte, ist nicht, dass sie hier hinten liegen gegen das beste Team im Basketball, sondern die Art und Weise und dieses, Jungs, wehrt euch doch mal, antwortet doch mal. Die Antwort muss dann auch nicht gut sein oder funktionieren, aber macht doch mal wenigstens irgendwas, weil das, was bisher von euch gemacht wurde, funktioniert halt nicht. Und dieses Spiel 4 war halt eine Antwort. Endlich mal. Es war halt mal eine Reaktion. Ich möchte Reaktionen sehen von Teams. Ob die dann am Ende erfolgreich ist oder nicht, oder ob man dann gewinnt oder trotzdem verliert. Aber eine Reaktion und nicht, wir kriegen auf die Fresse, wir kriegen wieder auf die Fresse, wir kriegen wieder auf die Fresse. Und es kommt einfach nichts. Und dieses Spiel 4 war eine Antwort. Es war eine Reaktion. Man hat eine Menge Dinge sehr viel besser gemacht, die in den ersten Spielen nicht funktioniert haben. Man hat Adjustments gemacht, man hat Sachen gemacht, die in meinen Augen schon spätestens zu Spiel 2, aller spätestens zu Spiel 3 gemacht hätten werden sollen. Ob diese Serie am Ende nur um 3 Tage verlängert ist, wird am Ende keine große Rolle spielen, wenn es denn so kommt. Aber dass man zumindest mal einen Sieg geholt hat, zumindest mal gezeigt hat, okay, wir stehen hier schon aus einem gewissen Grund in den Finals. Und diesen Grund konnte man auch nicht erkennen in den ersten 3 Spielen, wenn wir ehrlich sind. Das ist schon eine Menge wert, glaube ich. Und das ist cool, finde ich. Oder was sagst du dazu?
Ja, bin ich voll bei dir. Und kommt natürlich dann auch noch dazu, das kommt immer dazu, dass die Rollenspieler, die viel zitierten Rollenspieler, heute, vor allem was die Dreier angeht, aber ein anderer Punkt, zu dem ich gleich noch kommen möchte, einfach da waren. Also Dringlichkeit finde ich ein ganz gutes Wort. Man hat heute in dieser gesamten Dallas-Mannschaft gemerkt, man hatte keinen Bock, nach Hause geschickt zu werden. Man hatte keinen Bock, dass die Saison vorbei ist. Das war ein Gefühl beim Zuschauen, dass man so in Spiel 3 oder in den beiden Spielen in Boston einfach noch nicht hatte. Die Dreierquote der Mavericks am Ende des Tages in den Non-Garbage-Time-Minuten, also wenn ich jetzt in den kommenden Minuten von irgendwelchen Stats spreche oder so, meine ich immer die Non-Garbage-Time-Minuten. Also am Ende haben sie 40,5% ihrer Dreier getroffen, aber da sind halt 5 von 7 von Tim Hardaway dabei und 1 von 2 von Hardy. Markieff Morris hat dann noch einen getroffen, also ganz, ganz viel halt in diesem bedeutungslosen vierten Viertel. In den Non-Garbage-Time-Minuten Dreierquote von 31,8%, das ist nicht glorreich, das ist ungefähr auf dem Level, was auch die Celtics heute getroffen haben. Aber das lag halt vor allem daran, dass Kyrie und Luca, die beide ein super Spiel gemacht haben, die beide zu guten Abschlüssen gekommen sind, aber bei den beiden der Dreier halt gar nicht gefallen ist. Luca 0 von 8, Kyrie 1 von 6, aber die Rollenspieler. Derrick Jones 1 von 2, Washington 2 von 3. Derrick Lively hat heute Abend den ersten Dreier seiner NBA-Karriere getroffen.
Und der sah clean aus.
Und der sah super clean aus. Es war offen aus der Ecke, aber Der Jumper sah schön aus, perfekter Swish. Maxi Kleber hat einen Dreier genommen und den getroffen. Dante Exum 2 von 4. Also die Jungs, die da zum Einsatz kamen in der 9er Rotation, in die dann noch, also die 5 Starter, plus Lively, plus Kleber, Exum und Josh Green. Das war heute das Gegenteil von dem, was ich letzte Woche kritisiert, letzte Woche sag ich schon, vor 2 Tagen. Die Zeit rennt. Wir werden alt. Was ich vor 2 Tagen noch kritisiert hatte, so, das war eine 11er Rotation mit Hardaway und Exum wurde dann 2 Minuten reingeschmissen und dann aber doch nicht mehr. Heute sah das clean aus. Und der andere Punkt, und das waren eben dann nicht nur die Dreier der Rollenspieler, die gefallen sind, sondern diese Rollenspieler, aber eben auch, wie gesagt, Curry und Luca, die beide auch ganz gute Scoring-Games hatten, obwohl der Dreier nicht gefallen ist. Curry war 10 von 18 insgesamt, Luca 12 von 26. Die Mavericks haben gnadenlos attackiert. Sie haben heute erneut Non-Garbage-Time-Minuten 37% ihrer Abschlüsse am Ring genommen. In Spiel 1 waren das 33, in Spiel 2 30 und in Spiel 3 32. Das hört sich jetzt nach keiner so riesigen Diskrepanz an von diesen 30, 32 auf die 37. Wir reden aber von, Clinic Glass macht diese Percentiles, 55. 42. 48. Also so in der leicht überdurchschnittlich, leicht unterdurchschnittlich Range. Und jetzt diese 37% war mal im 80. Percentile, also schon an einem sehr guten Level. Der Eye-Test hat das gezeigt. Zum einen hattest du diese krasse Diskrepanz zu den Celtics, die heute nochmal deutlich weniger zum Ring gekommen sind, als sie das von ihrem Scheme her und von ihrer Dreierlastigkeit her sowieso schon tun. Die Celtics hatten heute ein 86er Offensive-Rating. In diesen Non-Garbage-Time-Minuten, das ist das erste Percentile. Dallas auf der anderen Seite hat 133. Also auf der einen Seite viel zum Korb gezogen, viele auch endlich mal einfache Abschlüsse dort bekommen, aggressiv gewesen, Offensiv-Rebounds, Offensiv-Rebound-Quote von 39%, das ist ein unglaublicher Wert, kaum Turnover gegeben, Freiwürfe gezogen, also all das, was am Ende eben zu effizienter Offense führt, haben die Mavericks heute richtig gut gemacht. Die Celtics haben es heute richtig schlecht gemacht und dann standen wir am Ende mit einem zwischenzeitlichen, wie viel waren es denn jetzt am Ende? 38 war da die Niederlage. Ende des dritten Viertels, als dann Mesula seine Starter rausgeholt hat, waren es glaube ich 39 Punkte, die man hinten lag. Und so kommt dann eben so ein krasser Blauer zustande.
Ja, hast da schon ein paar meiner Gedanken ganz gut zusammengefasst. Wir hatten in den bisherigen Folgen, ohne das jetzt alles wiederholen zu wollen, was du gesagt hast, aber schon darüber geredet, diese 3 Säulen der Offensive, Luca als erste Säule, Kyrie als zweite und die Rollenspieler als die dritte. Wir haben immer gesagt, 2 von 3 sollten reichen, 2 von 3 hätten auch gereicht in Spiel 4, dass man jetzt ein Spiel erwischt hat, in dem alle 3 Säulen abgeliefert haben und da waren, genau zum richtigen Zeitpunkt. Das ist eine Menge wert und einer der Hauptgründe gewesen, warum diese Offensive so gut funktioniert hat. Vielleicht noch 3, 4 kleinere Adjustments, die ich auf die Schnelle im Real Life beobachten konnte. Ich habe das Game nicht live gesehen. So wenig Vertrauen hatte ich in meine Mavericks.
Gott sagen, du hast deine Mavericks einfach schon abgeschrieben gehabt, du Erfolgsfan.
Ja, hey, wenn Julius Schubert eine Sache ist, dann ein Erfolgsfan. Das ist,
naja, apropos Erfolgsfan, bekannt. Deutschland gestern gesehen?
Auf gar keinen Fall. Ich war beim Basketball mit meinen Jungs.
Das ist schwach.
Ich war 5-1, 4-1? Was war es am Ende?
5-1, ja. Ein wirklich, ja. Also man muss sagen, gegen sehr schwache Schotten und dann ja auch ab einem gewissen Punkt gegen dezimierte Schotten. Aber das hat mich schon beeindruckt, also auch spielerisch. Das sah schon sehr vieles sehr gut aus und vielleicht entwickelt sich eine Heimturnier-Euphorie und wir werden Europameister am Ende. Wer weiß.
Wer weiß, ab Achtelfinale gibt es nicht bei der EM, oder?
Doch jetzt schon in diesem neueren, also früher nicht, es wurde inzwischen aufgestockt.
Mehr Games, mehr Geld. Ja, okay, gut, das war früher nicht, genau. Dann ab Achtelfinale wird dann auch geguckt, würde ich jetzt mal raufstellen, wenn noch die NBA-Saison vorbei ist. Aber aktuell voller Fokus auf NBA und Basketball, genau. Also wie gesagt, ich habe das Game nicht live gesehen, heute dann im Real Life mir das angeschaut, bis die Garbage Time angefangen hat. Ich werde mir das nochmal ein bisschen intensiver reinziehen und dann morgen, also am Sonntag, einen detaillierten Breakdown dazu machen, aber ein paar kleinere Adjustments, die mir beim ersten Anschauen aufgefallen sind. Man hat die gegnerischen Bigs sehr viel besser in Ballscreens reingeholt, als noch in den ersten Spielen, wenn wir uns zurückerinnern. Dallas hatte durchaus Erfolg in den ersten Spielen, wenn man Kristaps Porzingis in Pick-and-Rolls involviert hat. Und ja, Xavier Tillman hat in Spiel 3 einen guten Job gemacht, aber auf Points per Possession gerechnet hatte Dallas trotzdem Erfolg, ihn zu attackieren, im Gegensatz zu Spielern wie Derrick White oder Jrue Holiday oder Jaylen Brown natürlich. Das heißt, jedes Mal, wenn Dallas es wirklich geschafft hat, ins Pick and Roll den gegnerischen Big zu involvieren, dann hat das Erfolg gehabt. Sie haben es nicht so sehr viel geschafft, weil wir wissen, die Celtics hatten vor allem Tatum am Mavs-Fünfer dran und haben durch Pre-Switching da eine Menge gut gemacht. Und ein paar kleinere Adjustments, die die Mavericks gemacht haben in Spiel 4 endlich, waren, dass sie gezielte taktische Mittel rausgeholt haben, um die Fünfer der Celtics in diese Kyrie und speziell Luca Pick-and-Rolls mit den jeweiligen Bigs reinzuholen. Das geht los mit sehr schnellen Ballscreens frühen Angriffen, wo sich die Celtics noch nicht richtig organisiert haben. Das heißt, gar keine Zeit hatten, um irgendwie pre zu switchen oder ihren jeweiligen Fünfer sehr weit wegzuholen von Irving oder Doncic. Das heißt, einer von den beiden hat den Ball vorgetragen und während der Celtics-Fünfer halt zurückgegangen ist, hat sein Mann halt direkt den Screen gestellt und der hatte dann nicht so wirklich eine andere Wahl, als dann da zu agieren, weil er halt nicht weit genug weggekommen ist, um halt versteckt zu werden. Wir haben sehr viele Double Drags gesehen, heißt zwei Ballscreens, wo man dann gezielt sagen konnte aus Mavericks Sicht, okay, wir wissen, die Celtics switchen den ersten, sie switchen den zweiten. Für die Celtics natürlich sehr viel schwieriger zu kontrollieren, wie die Matchups am Ende aussehen, wenn sie es auf einmal mit zwei Ballscreens zu tun haben und nicht mehr mit einem. Also auch dadurch, man hat dann halt der erste Ballscreen kam dann meinetwegen von dem Mavs-Angreifer, der den Celtics-Defender hat, der vorher pre-geswitcht hat mit dem Fünfer der Celtics. Das ist jetzt alles im Podcast-Format ein bisschen wirr und schwer nachzuvollziehen. Und dann hat der zweite Mavs-Spieler, der den Screen gestellt hat, war dann im Endeffekt der, an den dann der Fünfer der Celtics vorher ranrotiert ist. Und so hat man es quasi hinbekommen, dass der Celtics-Fünfer sehr viel mehr integriert wurde. Und was die Mavericks auch gut gemacht haben, ist cleveres Positionieren. Gerade dieses Pre-Switching, was die Celtics immer wieder gemacht haben, ging, weil sie quasi ihren Center in einer Position hatten, defensiv, wo er direkt Matchups tauschen konnte mit dem Spieler, den quasi die Mavericks jetzt dann hochgeschickt haben für die Screens. Und wie gesagt, ich breche das auf YouTube ein bisschen genauer runter. Aber was die Mavericks ziemlich cool gemacht haben, ist, dass sie sich anders positioniert haben, die Spieler da, wo die Angriffe quasi angefangen haben. Und aufgrund dieser Positionierung wurde es den Celtics sehr, sehr viel schwieriger gemacht, vorher schon die Matchups zu tauschen. Wie gesagt, jetzt zum 7. Mal von mir erwähnt, das wird auf YouTube noch ein bisschen genauer runtergebrochen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass man endlich mal auch das Pick-and-Roll-Game ein bisschen mehr ins Rollen gebracht hat. Das war jetzt ein sehr, sehr verrücktes
Wortspiel. I see what you did there.
Oh ja. Und Rollen ist ein schönes Stichwort, denn was die Celtics ja machen, bekannterweise, ist switchen. Und was ich immer sage ist, man kann auch abrollen, wenn der Gegner switcht, weil du bekommst ja als Derek Lively oder Gafford oder Kleber, du bekommst einen neuen Gegenspieler, nachdem du den Screen für Luca gestellt hast. Du kannst versuchen, hinter diesen neuen Gegenspieler zu bekommen. Also quasi diese Screens ganz schnell zu slippen und abzurollen und hinter deinen neuen Gegenspieler zu bekommen, ist eine der beliebtesten Methoden, um Switching Defense zu schlagen. Und das haben wir heute sehr viel gesehen, dass gerade ein Lively und Gafford und Kleber, dass die dann hinter Tatum oder Brown oder Holiday oder wer auch immer es war quasi sind und so zum Korb gekommen sind, was natürlich dann auch dem Punkt, den du schon angesprochen hast, dem offensiven Rebounding sehr zugute gekommen bist. Wir hatten zwei Trepp-Possessions, was ich ziemlich cool fand, wo Kyrie oder Doncic den Ball hatten und Lively oder Kleber, ich glaube einmal war es sogar Derrick Jones Jr., die kamen hoch, um wie es aussehen sollte, in den Screen zu stellen, haben aber ihren eigenen Mann gescreent. Also nicht den Mann von Luca oder Irving, sondern ihren eigenen beim Hochgehen. Das heißt, während die Celtics dachten, okay, wir switchen das jetzt irgendwie, weil es wird ja ein Pick-and-Roll, war das im Endeffekt aber nur eine ISO für Irving oder Doncic, wo der nächstgelegene Help-Defender von seinem eigenen Mann weggescreent wurde. Also auch das in mehreren Possessions eine ziemlich coole Antwort. Wir haben besseres Spacing gesehen durch Positionierung, durch Off-Ball-Movement, dieser eine Dreier, den du von Kleber angesprochen hattest, der war, nachdem er sich Baseline bewegt hat und in den Wurf gegangen ist. Es wurde gezielter darauf geschaut, wo positionieren wir unsere guten Shooter, wo positionieren wir die, von denen wir wissen, dass sie von den Celtics ignoriert werden. Und dieses bessere Spacing führte dazu, das hast du auch schon angesprochen, dass Irving und Doncic immer wieder auch im Attack-Mode waren, in der Zone gelebt haben, sehr viele cleane Looks kreiert haben für sich und andere in Korbnähe und entsprechend halt auch mehr an die Freiwurflinie gekommen sind. Mavericks-Fans können jetzt wieder sagen, oh ja, ich weiß genau, warum wir dieses Spiel gewonnen haben. Die Refs haben anders gepfiffen als in den bisherigen Spielen und darum haben wir gewonnen. Sieht man ja schon an den vielen Freiwürfen und den vielen Fouls, die gepfiffen wurden. Nein, die Mavericks waren öfter an der Freiwurflinie und haben mehr Fouls den Celtics quasi angehängt, sage ich mal, weil sie aggressiver gespielt haben, weil sie in Attack-Mode waren, weil sie nicht die ganze Zeit irgendwelche Pull-Up-Midranger genommen haben oder versucht, den Fouls anzuhängen bei irgendwelchen Step-Back-Dreiern von Luca, sondern weil sie in Attack-Mode waren, weil sie Rim-Pressure ausgeübt haben. Und wir hatten da mal eine Folge drüber gemacht. Rim-Pressure führt zu Freiwürfen. Das ist der Grund. Nicht, dass er auf einmal die NBA wollte, dass die Serie extended wird und den Mavericks Punkte jetzt geschenkt hat an der Freiwurflinie oder weil jetzt endlich mal hier Fouls an Luca auf einmal gepfiffen wurden. Die Fouls an Luca wurden auch gepfiffen in den ersten Spielen. Er war halt aber nicht so in Attack-Mode. Das gleiche gilt für Irving und für einige der anderen Spieler. Und das ist, glaube ich, kurz und knapp zusammengefasst, warum die Mavericks-Offensive sehr viel besser aussah als in den ersten drei Spielen.
Da muss man natürlich auch dazu sagen, dass Kristaps Porzingis erneut gefehlt hat, beziehungsweise dass er als available eingestuft wurde, aber nur in irgendwie, Zitat, bestimmten Situationen, was auch immer genau das heißt. Ich weiß nicht, wäre es jetzt ein Close Game gewesen, hätten wir ihn dann plötzlich gesehen oder so? Keine Ahnung. Er hat gefehlt. Und das war etwas, das wir in Spiel 3 noch gar nicht so wirklich gemerkt hatten. Da war es noch so nach dem Motto, kein Kristaps, kein Problem. Aber heute hat man es gemerkt, weil die Mavericks natürlich es viel, viel besser aus all den Gründen, die du gerade genannt hast. Die Frequenz am Ring, das überragende Offensiv-Rebounding, vor allem in Person von Lively, der 7 Offensiv-Rebounds hatte in 22
Minuten. Das war ein Way to Win. Für mich Lobs und offensive Rebounds.
Lobs und offensive Rebounds. Und sie haben es genutzt, dass der mit Abstand beste Rim Protector, beziehungsweise wahrscheinlich der einzige wirklich gute Rim Protector, den die Celtics so in ihrem Kader haben, dass der gefehlt hat und ein Big Body gefehlt hat in Sachen Rebounding, auch wenn jetzt Porzingis nicht der überragendste Rebounder ist für seine Größe. Aber die Mavericks haben es geschafft, da Kapital draus zu schlagen. Das haben sie in Spiel 3 noch nicht geschafft gehabt. Und jetzt stehen wir hier mit einem 1-3. Wollen wir zur anderen Seite des Feldes kommen?
Sehr gerne.
Wo aus Boston-Sicht sehr, sehr wenig zusammengelaufen ist. Tatum in seinen 27 Minuten hatte ganz gut gestartet, landet am Ende dann aber bei 4 von 10 mit 5 Rebounds und 3 Assists. Jaylen Brown, das erste Mal in dieser Serie, völlig untergetaucht, 3 von 12, kommt am Ende bei 10 Punkten raus. Al Horford hat nur einen Wurf genommen in seinen 23 Minuten, den dann auch getroffen, den Dreier. Derrick White 2 von 8, Jrue Holiday 4 von 10. Da ging, mit Ausnahme von Sam Hauser, der zum Teil in den normalen Minuten, zum Teil dann auch noch in der Garbage Time mal wieder ein bisschen on fire war, da ging wirklich sehr, sehr wenig. Es war statisch, es war viel, viel besser verteidigt. Wir haben Luca schon angesprochen, der aktiv war, der konzentriert war, der es immer wieder auch geschafft hat. Das, was in Spiel 3 noch so ein Kryptonit war, diese Isolations von Tatum oder von Brown gegen ihn, nachdem er gejagt wurde, hat er viel, viel besser geschafft, die Jungs vor sich zu halten, Würfe zu erschweren. Zum Teil Turnover zu, ich glaube, allein gegen Jrue Holiday hat er 3 Turnover, also 2 clean Steals waren es wirklich und dann nochmal so ein Turnover einfach erzwungen, sehr aktiv da gewesen. Das gilt nicht nur für ihn, das gilt auch für die anderen Mavericks am Perimeter. Gafford und Lively haben einen guten Job gemacht, auch mal nach Switches, aber eben auch in der Rim Protection und ich habe die Rim Frequency angesprochen, die ist bei Boston generell scheme-bedingt niedrig, die war aber heute nochmal bei 21% deutlich niedriger, als es sonst der Fall ist. Die Hälfte ihrer Abschlüsse waren Dreier und das eben auch nicht diese Dallas ist im krassen Scramble-Mode und dann ist da plötzlich einer frei in der Ecke und also es waren gefühlt, ich habe jetzt keine Stats hier zu Shot-Quality oder sowas, aber gefühlt waren es deutlich schwerere Dreier als noch in den ersten drei Spielen. Was hat Dallas heute defensiv so gut gemacht und was hat auf der anderen Seite Boston heute schlecht gemacht in deinen Augen?
Oh boy, ich habe einiges vorbereitet. Also, ich würde sagen, 20% geht das hier auf Bostons Kappe, 80% ist die Mavericks Defense, weil das war eines der besten defensiven Games, was sie in diesen Playoffs gemacht haben. Das mit Abstand beste defensive Game in diesen Finals mit einer Menge richtig, richtig gutes Stuff. Das geht los. Wir wissen es, die altbekannte Story, Defensive ist zu einem großen Teil Fokus, Einsatz, unbedingter Wille, einen Stop zu holen. Dieses, was wir immer schon mal so kritisiert haben, wenn das so in irgendwelchen Halbzeitanalysen oder so, das erste ist, die wollten es mehr als ihr Gegner. Das ist jetzt in diesem Fall ein Teil der Wahrheit. Die Mavericks wollten diese Stops dringlicher haben als in den bisherigen Spielen. Sie haben deutlich mehr Einsatz gegeben, insbesondere auch in Person von Luca, der, wie wir jetzt schon mehrere Male auch erwähnt hatten, sehr stark verteidigt hat. Man hat Luca generell, fand ich, auch ein wenig besser versteckt, auch das ist was, was wir in den bisherigen Folgen immer mal gesagt haben. Also es ist nicht immer nur zwangsweise so, dass man den Celtics dieses Matchup gegen Doncic geben muss. Man kann Doncic so positionieren, so vorher wegswitchen lassen, dass man ihn aus ein paar dieser Duellen rauslassen kann. Und Doncic muss auch nicht jedes Mal diesen Switch geben. Und das hat man getan in Spiel 4. Doncic da häufiger rausgehalten. Natürlich kannst du ihn nicht immer raushalten, aber du kannst ihn häufig raushalten. Und dass die Celtics erneut immer wieder versucht haben, Luka zu jagen, während die Mavericks Luka versteckt haben, das hat halt auch den positiven Effekt, dass das halt Zeit kostet. Also wir hatten sehr viele Angriffe der Celtics, die so richtig erst losgingen mit 12 Sekunden auf der Uhr, 10 Sekunden auf der Uhr. Und wenn du Dallas bist, dann ist das natürlich genau das, was du möchtest. Man hat den On-Ball-Creatern, auch das hatte ich schon angesprochen in einer unserer letzten Folgen, mehr Platz gegeben weiter draußen, was dazu gehört, dass sie weniger zum Korb gezogen sind als noch bisher. Man ist unter einigen Screens durchgegangen, auch in Person von Luka, und man hat generell ihnen einfach 30, 40, 50 Zentimeter, hier und da auch mal einen Meter mehr Platz gegeben weiter draußen. Dann hat er damit gelebt, dass ein Brown, dass ein Tatum in irgendwelche Pull-Up-Jumper gehen, als dass sie mal für mal zum Korb ziehen. Und ein weiterer Grund, warum die Rim-Frequency, die du schon erwähnt hast, so gering war, war, dass Dallas einfach taktisch endlich wirklich mal auch nicht nur phasenweise, sondern für ein ganzes Spiel oder für diese drei Viertel, in denen es um was ging, gesagt hat, wir bauen jetzt einfach unsere Defensive um. Wir schicken nicht mehr immer wieder diese Low-Man-Hilfe rein. Wir schicken nicht immer wieder jemanden aus der Weak-Side rein, wenn der gegnerische Driver schon auf Höhe der Freiwurflinie ist, sondern wir machen den Weg zum Korb vorher schon zu. Wir rotieren vorher. Wir zeigen dem Celtics-Ballhändler, dass hinter seinem eigentlichen Matchup der nächste Defender schon positioniert ist. Wir stunten rein zur Mitte, wir helfen rein zur Mitte, wir lassen uns nicht in diesen Scramble-Mode mal für mal bringen, weil wir die Rotation erst machen, wenn es eigentlich schon zu spät ist, sondern wir mauern die Zone vorher schon zu, sollten die Gegner doch driven, dann sind wir schnell genug wieder draußen, was der nächste große Schlüssel zum Erfolg ist. Diese Rotation nach außen, diese Closeouts, dass wenn die Celtics dann den extra Pass gespielt haben und das Closeout attackiert haben, dass dann der nächste Defender schon am Start war. Das war wunderbar, was Dallas da gemacht hat. Das Team hat da an einem Strang gezogen. Das war eine gutgültige Maschine. Die waren komplett auf einer Wellenlänge. Das hat wunderbar funktioniert. Irving hat mitgemacht. Doncic hat mitgemacht. Jeder hat da mitgezogen. Weshalb auch das, was du gerade schon gesagt hattest, dass das jetzt nicht mehr so viele wide open, gute Looks von Downtown Catch-and-Shoot-Dreier waren, nachdem Dallas schon gescrambled hat. Das ist richtig, weil immer wieder waren das dann erschwerte Dreier oder irgendwie nach attackierten Closeouts dann Drives, wo direkt der nächste Mavs Defender schon am Start war. Also hier war Dallas weniger in Rotation als in den bisherigen Spielen, und wenn sie es waren, dann waren sie es kontrollierter und generell besser. Man hat alles durchgeswitcht. Am Ball wie immer. Man hat Offball sehr viel mehr geswitcht als in den bisherigen Spielen, was eine Menge dieser Celtics Spielzüge schon im Keim erstickt hat, bevor da was draus fruchten konnte. Und der letzte Punkt, man hat es geschafft, dass die eigenen Bigs mehr am Korb sind. Die Story der ersten zwei und mit Abstrichen des dritten Games war, dass die Celtics diktieren konnten, wo auf dem Parkett sich welche Mavs Defender befinden. Und die Mavericks haben jetzt in Spiel 4 gesagt, nein, damit ist jetzt Schluss. Wir erlauben euch nicht mehr, dass unsere schlechtesten Rim Protector nah am Korb sind und unsere besten weiter draußen, was jedes Mal dazu führt, dass unsere Defense weiter draußen geschwächt ist und unsere Defense am Korb geschwächt ist, sondern Gafford, Lively, Kleber und wer auch immer da noch gut den Korb beschützt, wurde deutlich besser in Korbnähe gehalten, weil man einiges an den Matchups geändert hat. Wie gesagt, sehr viel Abseitsballes geswitcht hat, sehr viel pre-rotated und sich halt auch vorher schon in Position gebracht hat. Und dass sich ein Lively immer in der Nähe der Zone befindet, schon vorher, ist halt auch, ich will jetzt nicht das Wort angsteinflößend zu benutzen, aber das hat schon einen Impact darauf, was halt ein Tatum weiter draußen macht, wenn er halt den Lively schon vorher in der Zone sieht. Dann neigt er halt eher dazu, den Pull-Up-Wurf zu nehmen, doch nicht bis zum Korb durchzugehen oder dann halt rauszukicken, wo Lively aber schon damit rechnet und halt schnell genug wieder weiter draußen ist. Das heißt, die Dallas Mavericks haben defensiv extrem viel richtig gemacht. Wir können gleich so ein bisschen Fazit und Ausblick besprechen. Aber für mich persönlich ist das kein Game gewesen, wo die Celtics gute Looks hatten, die sie nicht getroffen haben, und die Mavericks einfach extrem heißes Shooting bekommen haben, was nicht übertragbar oder sustainable für die nächsten Games ist, sondern in meinen Augen, ohne jetzt zu sagen, dass die Mavericks das nächste Spiel gewinnen oder hier noch irgendwas spannend machen können in dieser Serie, in meinen Augen ist das, was die Mavs offensiv gemacht haben, ein großer Schritt in die richtige Richtung gewesen und wiederholbar. Und das, was die Mavericks defensiv gemacht haben, ist ein großer Schritt in die richtige Richtung gewesen und ebenfalls sehr gut wiederholbar, weshalb ich leicht optimistisch bin, was den weiteren Verlauf der Serie angeht. Aber was sind deine Gedanken dazu?
Ich kann dir zu 100% nur zustimmen. Das war defensiv sehr stark, was Dallas gemacht hat. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Boston deren Anfälligkeit dafür in diese statische 1 gegen 1, wenig Bewegung, wenig Plays, wenig organisierte Offense zu verfallen, wie wir hier immer wieder besprochen haben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt etwas, also vielleicht kann man das tatsächlich so formulieren, Dallas hat ein Rezept gefunden gegen diese Boston Offense, wo man natürlich sich fragen muss, warum erst jetzt, weil das ist jetzt auch kein wahnsinnig ausgefallenes Rezept, das ist jetzt kein Gordon Ramsay Vier-Gänge-Menü, sondern ja, mein erster Gedanke war so Mikrowellen-Currywurst, aber ganz so simpel war es dann vielleicht doch nicht. Es ist so Nudeln mit Pesto-Level. So, es ist schon, sind Adjustments, wo man sich denkt, okay, cool, so schön, dass ihr drauf gekommen seid, aber warum erst jetzt? So, genauso in der Offensive. Oder diese Dringlichkeit, diese Intensität, auch in der Offensive. Attackieren, attackieren, attackieren. Warum erst jetzt? Aber gut, dann halt erst jetzt und jetzt stehen wir bei einem 1-3, aber ich finde schon, dass man sagen kann, man hat hier ein Rezept gefunden, mit dem man auch im nächsten Spiel Boston das Leben schwerer machen könnte. Man kann sicherlich dagegen argumentieren, okay, Boston ist eine Offense von einem gewissen Kaliber, bei der es dann auch Tage geben wird, da ist es egal, dass du so gut verteidigst. Vielleicht wird ein solcher Tag in Spiel 5 in Boston im TD Garden wieder sein. Das kann natürlich sehr gut sein. Aber ich würde jetzt an der Stelle auch mal davon ausgehen, dass wir ein defensiv gutes Dallas wiedersehen werden in Spiel 5. Und das macht das natürlich die Geschichte ein bisschen interessanter. Trotzdem, du hast gerade gesagt, Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl war richtig vor diesem Spiel. Ich habe gesagt, ich glaube, die Mavericks machen das. Hört auch nochmal genau rein. Ich meine, ich habe gesagt 40 Punkte Blowout. Also ich glaube, das war sehr gut predicted von mir. Jetzt sagt mein Bauchgefühl allerdings, dass Boston sich aufrappeln wird, dass die Celtics dieses fünfte Spiel gewinnen und den Sack zumachen werden. Was glaubst du, was passieren wird in, wann ist Spiel 5? So, jetzt nicht.
Auch, also jetzt, das war jetzt die einzige 2-Tage-Pause quasi.
Das heißt jetzt Montag also, auf Dienstag, ne?
Ja. Ah, ich bin zwiegespalten. Der Gedankengang ist, mit dem, was Dallas hier gefunden hat in Spiel 4, sollte es zumindest möglich sein, ein wirklich mal knappes Spiel hinzubekommen. Und damit meine ich auch nicht ein knappes Spiel, wo man davor einen 20-2-Lauf hinlegen musste, damit dieses Game knapp ist, sondern wirklich mal ein knappes Spiel. Und in so einem knappen Spiel tue ich mich halt immer schwer, was gegen Luka zu sagen. Auf der anderen Seite, die Celtics verlieren nicht 2 Spiele in Folge vor heimischer Kulisse. Ich neige dazu zu sagen, Boston macht das, weil ich genau weiß, mein Bauchgefühl ist häufig falsch aktuell. Ich könnte jetzt sagen, Boston wird das mit 30 Punkten gewinnen. Und dann werde ich hoffentlich genauso wieder dafür lügen gestraft wie nach dem letzten jetzt. Aber nein, komm, ich sag, dass Dallas das macht. Das Leben ist auch ein bisschen langweilig, wenn man immer sagt, nee, das wird auf die langweilige Art und Weise enden, die alle erwarten. Warum nicht? Warum soll Dallas das nicht gewinnen und das größte Comeback in Finals History weiter vorantreiben?
Naja, weil es das größte Comeback in Finals History wäre und wir das noch nie gesehen haben. Aber ich verstehe, wo du herkommst. Ja.
Es muss auch mal. Und ey, ich habe, da gibt es jetzt absolut keine, gut, Zeugen gibt es schon, aber Quellen gibt es nicht. Und das war vor meiner glorreichen Karriere als NBA Content Creator. Aber ich hab's gecallt damals, Cleveland gegen Golden State. Die lagen 3-1 hinten und ich hab gesagt, nee, die machen das noch. Klar, das war zu Freunden im Garten auf einer Feier. Aber ich hab's gecallt, Alter. Weil auch damals, das wäre zu langweilig gewesen. Wenn Golden State das macht nach so einer Saison, wäre zu langweilig. Ich setz auf Dallas. Dallas macht das. Warum nicht? Wenn ein Team sowas verspielen kann, so eine 3-0-Führung, dann Boston. Und wenn ein Spieler so ein Comeback anführen kann, dann Luka. Warum nicht, Alter? Dallas macht das.
Okay. Starke Worte von J.S. Wir werden das gespannt beobachten. Wir werden natürlich wieder am Start sein für euch. Dann am Dienstag nach Spiel 5. Bis dahin bedanken wir uns recht herzlich bei euch fürs erneute Einschalten, für den Support, fürs Interesse. Und wir hören uns am Dienstag. Vielen, vielen Dank, Leute. Macht's gut. Ciao.